Denn die ehemalige Außenministerin
wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen. Das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 7. Dezember, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir heute wieder aus der wunderschönen Zarenstadt St. Petersburg zugeschaltet, die ehemalige Außenministerin von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Kneißl.
Einen wunderbaren guten Morgen auch Ihnen, lieber Flavio Fumitz-Leben, und all unseren Zuhörern aus dem Smolny-Gebäude in St. Petersburg.
Ja, was es mit diesem Smolny-Gebäude auf sich hat in St. Petersburg, das werden Sie uns gleich berichten, Frau Kneißl. Aber zunächst, wir haben heute wieder viele spannende Themen auf der Agenda in unserer 148. Podcast-Folge. Wir werden heute sprechen vor allen Dingen auch über die Friedensverhandlungen zwischen den USA und Russland. Wir werden über Putins Besuch in Indien sprechen und über eine neue Sicherheitsstrategie der USA für Europa sowie den Rücktritt eines hochrangigen Politikers im Umfeld von Zelensky. Aber zunächst, Frau Kneißl, bevor wir uns damit befassen, Sie haben es eben schon gesagt, Sie sind in St. Petersburg in einem historischen Gebäude. Ich glaube, seit Donnerstag sind Sie wieder drüben. Was hat Sie rüber nach St. Petersburg verschlagen? Was erwartet Sie jetzt dort in den nächsten Tagen? Und was hat es mit diesem wunderbaren historischen Gebäude auf sich, in dem Sie sich derzeit befinden?
Dieses Gebäude ist eine Gründung von Katharina der Großen, war die erste große Mädchenschule im russischen Zarenreich im ausgehenden 18. Jahrhundert und ist heute Sitz der Fakultät für internationale Beziehungen bzw. auch politikwissenschaftliche Institute sind hier angesiedelt. Und es läuft seit gestern eine größere Konferenz, wo ich als Eröffnungsrednerin auch eingeladen war. Und wir verbinden diese Konferenz mit meinen monatlichen Aktivitäten am Gorki. Wir hatten also kurz nach meiner Ankunft aus dem Zug gesprungen, Nachtzug. Halbe Stunde später hatten wir bereits einen wirklich interessanten runden Tisch mit Kollegen aus China, der Universität Chabarowsk im fernen Osten Russlands, zu den Sekundärsanktionen. Wir machen ja immer runde Tische mit gewissen Schlussfolgerungen. Wie ich gerne betone, wir sind ein Do-Tank, kein Think-Tank. Also wir versuchen praktische Rechts- und politische Empfehlungen abzugeben. Wir hatten sehr interessante Vertreter aus dem Versicherungsbereich auch wieder bei uns. Das war der Donnerstag. Und dann diese Konferenz plus eben auch meine monatlichen Lehrveranstaltungen. Das ist dann manchmal ein Drahtseilakt, das alles unter einen Hut zu bringen. Aber irgendwie mit viel Einsatz und Glück geht's. Und wie gesagt, ich sitze jetzt hier gerade in einer kleinen Ecke zwischen zwei Konferenzräumen. Und ich hoffe, die Akustik ist gut. Vielleicht noch ein Wort zu dem Smolny-Gebäude. Gegründet von Katharina der Großen, aber dann während der Revolution 1917 war hier eigentlich das revolutionäre Zentrum. Also hier saßen Lenin, Stalin, Trotzki und wie sie alle hießen und waren eben auf dem Weg zur Oktoberrevolution. Das war hier in diesem Gebäude, war im Jahr 1917, also Stabsquartier der Revolution, die ja mit einigen Hiccups startete. Es war nicht so klar, ob die dann vom abgesetzten Nikolai II. Eingesetzte Übergangsregierung sich halten würde. Aber ja, die Revolution unter den Bolschewiken, die ja nicht die Mehrheit hatten, sie waren an sich in der Minderheit, aber mit sehr, sehr viel auch Einfluss und aus London, aus Berlin, erinnern wir uns an die Millionen Golddukaten, Goldmark, die damals auch an die Revolutionäre, die ja in einem plombierten Zug mit Mitwirkung des deutschen Generalstabes nach St. Petersburg verfrachtet wurden, nach Petrograd, so hieß die Stadt ja damals bereits im Ersten Weltkrieg. Das war eine, ja, da war viel ausländische Einmischung in diesem Revolutionstagen damals in Gange.
Ja, das waren wirklich historische Tage damals und ein historisches Gebäude, in dem Sie sich gegenwärtig befinden, Frau Kneißl. Und dann lassen Sie uns auch mit den historischen Entwicklungen der Gegenwart beginnen. Denn was diese Woche die Gemüter besonders bewegt hat, das waren die Verhandlungen zwischen US-Vertretern und Russlands Präsident Wladimir Putin in Moskau. Die fast fünfstündigen Gespräche über ein Ende des Krieges in der Ukraine seien dabei sehr nützlich und konstruktiv gewesen. Das sagte Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow nach dem Treffen mit Steven Witkoff in Moskau. Es sei aber noch viel Arbeit nötig, um eine Einigung zu erzielen. Man sei nach den Gesprächen nicht weiter von einem Frieden entfernt, aber auch nicht näher an einer Lösung des Konflikts. Das sagte Uschakow nach den Gesprächen. Vor allem bei der Frage der von Russland beanspruchten Gebiete in der Ukraine habe man nicht zusammengefunden. Es wurden noch keine Kompromisslösung bezüglich der Gebiete gefunden, aber einige Vorschläge der USA können diskutiert werden, so Uschakow. Ja, Frau Kneißl, wie haben Sie diese Verhandlungen diese Woche verfolgt? Würden Sie diese als einen Erfolg oder als einen Misserfolg bewerten?
Es war ein wichtiger Schritt, ein äußerst wichtiger Schritt in einer sehr langen Verhandlungsphase. Ich würde sagen, die Verhandlungen als solche haben ja auch noch nicht wirklich begonnen. Das wurde auch noch einmal festgehalten, sowohl von Juri Uschakow, dem außenpolitischen Berater, als auch dann von mehreren Kommentatoren. Ich darf kurz nochmals in Erinnerung rufen, in unserem letzten Podcast nahm ich Abstand von der Wortwahl Friedensvertragsentwurf. Ich meinte, es sei eine Tagesordnung, die überhaupt erst einmal als solche festgesetzt werden muss. Und es war sozusagen die Punktation, Themen, die man nach Absprache mit der ukrainischen Seite, die in Florida erfolgte vor 10 Tagen, nun offiziell, also wirklich formal vorgelegt wurde von der US-amerikanischen Seite. Für mich interessant, als jemand, der in der Diplomatie groß geworden ist, es war Folgendes. Alle haben gesehen das Foto. Auf der linken Seite saßen Witkoff plus Dolmetscherin und Jared Kushner, der Schwiegersohn von Donald Trump. Und auf der anderen Seite war Präsident Putin mit dem Sonderbeauftragten für diese Frage, Kirill Dmitriev, der aus dem Finanzsektor kommt, der ein Geschäftsmann ist, der die USA gut kennt. Und eben Juri Uschakow. Es war nicht mit von der Partie der russische Botschafter in den USA beziehungsweise der US-Botschafter in Moskau. Weil normalerweise haben sie auch diese diplomatische Schiene mit an Bord. Zumindest, ich sag mal, als Protokollführer. Ja? Also sie brauchen einen Vertreter, der Notizen macht. Und hier war eigentlich ganz klar ersichtlich, erstens in welcher Phase wir uns befinden. Es sind noch nicht Verhandlungen. Es ist ein Abtasten rund um die Tagesordnung da. Werden dann in weiterer Folge, so hat es auch Präsident Putin dann nochmals klargestellt, Arbeitsgruppen eingesetzt mit den Experten. Die werden sich unterhalten zu Territorialfragen, zur Neuordnung der bilateralen Beziehungen zwischen den USA und der Russischen Föderation, was beispielsweise anbelangt, Fragen wirtschaftlicher Kooperation, kultureller Fragen. Also wir sind erst im Kapitel Festsetzen einer formalen Tagesordnung.
Ja, und in diesem Kapitel des Festsetzens einer Tagesordnung wird es jetzt spannend zu beobachten sein, wie sich das weiterentwickelt. Und Frau Kneißl, wir schauen jetzt mal nach Indien, denn dort hat diese Tage ein historisches Treffen stattgefunden. Erstmals seit 4 Jahren hat Wladimir Putin nämlich Indien besucht. Er hat sich dort mit dem indischen Regierungschef Narendra Modi über den Stand der Gespräche zur Beendigung des Ukraine-Krieges beraten. Er habe Modi zahlreiche Details über die Ereignisse in der Ukraine mitgeteilt und ihn über die Bemühungen Moskaus informiert, zusammen mit einigen Partnern, unter ihnen die USA, eine mögliche friedliche Lösung zu erreichen. Das sagte Putin zu Beginn des Treffens in Neu-Delhi. Indien sei nicht neutral, sondern habe eine klare Position für den Frieden. Das sagte sagte Modi zu Beginn der Gespräche. Wir unterstützen jede Bemühung um Frieden. Frau Kneißl, wie haben Sie dieses ganz besondere Treffen von Wladimir Putin in Indien verfolgt?
Ein hochinteressanter Besuch, der in den großen westlichen Medien Niederschlag fand, aber in keiner Weise in den deutschsprachigen. Also das zeigt wieder einmal, wie die deutschsprachigen Medien grundsätzlich ticken. Die sind absolut mit sich selbst beschäftigt und auf Nebenschauplätzen unterwegs. Aber es zeigte zum einen ganz klar die funktionierenden bilateralen Beziehungen zwischen dem bevölkerungsreichsten Staat der Welt, Indien, und der Russischen Föderation. Mittlerweile ist Indien der wichtigste Importeur von russischem Erdöl. Erinnern wir uns an die von Donald Trump angekündigten Sekundärsanktionen, die eigentlich auch indische Raffinerien, indische Ölkonzerne unter Druck setzen. Aber vorerst hat man den Eindruck und auch die Bestätigung von indischer Seite, dass Indien kein Interesse hat, sich hier dem US-Druck zu beugen. Als das Jahr 2022 mit der Sanktionsumsetzung von EU-Seite seinen Lauf nahm, erinnere ich mich an sehr aufgeregte Reisetermine von Ursula von der Leyen und vielen europäischen Politikern, die also wirklich alle nach Neu-Delhi flogen, um Neu-Delhi unter Druck zu setzen. Teilweise bekamen sie nicht mal Termine bei den Offiziellen, weil die gesagt haben, lassen Sie uns bitte in Ruhe, wir machen unsere eigene Außenpolitik und Energiepolitik. Diese enge Beziehung zwischen Indien und Russland ist auch nicht eine Entwicklung vor dem Hintergrund der Ereignisse in der Ukraine, sondern das, was in der Berichterstattung auf indischer Seite ganz, ganz klar hervorkam, war auch Folgendes. Es war die Sowjetunion, die Indien nach ihrem Unabhängigkeitskampf, nach der Entstehung eines unabhängigen, souveränen Indiens, also Mahatma Gandhi, die Freiheitsbewegung, Unabhängigkeitsbewegung gegen die britische Kolonialherrschaft, war der Beginn dieser sehr, sehr engen indisch-sowjetischen Beziehungen. Es waren später dann sowjetische und danach russische Nuklearphysiker, die Indien auch halfen, zu einem Zentrum der Nuklearforschung zu werden. Es gab umfangreiche Nahrungsmittelhilfe, zuerst der Sowjetunion und dann später auch der Russischen Föderation. Und auf indischer Seite, wenn man hier die Berichterstattung sich ansieht, beispielsweise auf dem TV-Sender India Today oder in der englischsprachigen indischen Presse, ich tat das gestern nach Rückkehr von der Konferenz, da sieht man, wie lang und wie solide diese bilaterale Beziehung ist. Also ich kann Ihnen keine andere bilaterale Beziehung nennen, die derart effizient und auch auf menschlicher Ebene so gut funktioniert. Ich kann mir vorstellen, dass es ein kleines Hiccup zumindest in London und Berlin gibt, wenn dort jemand internationale Presse liest, wahrscheinlich in London mehr als in Berlin, dass man vielleicht doch begreift, man kann Russland nicht mit dieser schulmeisterlichen Art isolieren und ignorieren, wie das eben einige Hauptstädte in Europa eben glauben, weiterhin machen zu können. Es dreht sich ja einiges. Also in Rom fängt man an, anders nachzudenken. Es hat die belgische Regierung mit mehrfach klargemacht, jetzt gegenüber Ursula von der Leyen, Wir machen nicht diesen Rechtsbruch, zu dem Sie uns zwingen wollen, nämlich russisches Zentralbankvermögen im Umfang von 180 Milliarden Euro auf belgischen Konten zu konfiszieren. Machen wir nicht. Ja? Also das war ein absolutes Debakel für die Kommission. Es dreht sich manches und dieser Besuch war unabhängig jetzt vom restlichen Weltgeschehen, würde ich sagen, ein wirklich schönes historisches Momentum, auch zu sehen, wie Vertrauen, und dieses Vertrauen haben wir auf vielen Ebenen zwischen der russischen und indischen Seite, dieses Vertrauen ist ganz explizit da auf Ebene des Regierungschefs Narendra Modi und Präsident Putin. Die beiden Herren kennen einander seit über 25 Jahren beruflich. Und das gesamte Protokollgeschehen, die Tatsache, dass auch eine persönliche Einladung an den Privatwohnsitz des Premierministers da war, das alles sind Gesten, die Bände sprechen. Und vielleicht ein Punkt noch neben der umfassenden Energiekooperation, Visafreiheit zwischen Indien und Russland, ist auch nicht zu unterschätzen. Plus Präsident Putin gemeinsam mit indischen Vertretern und mit Margarita Simonyan, der Leiterin von Russia Today, Gründerin und Leiterin, eröffneten RT India. Also wir kennen die Problematik für RT in Europa. Es bekam RT Deutschland nie eine TV-Lizenz. Das war auch lange vor den Ereignissen des Jahres 2022. Verboten. Wer in Österreich eine WhatsApp versendet mit einem RT-Link, riskiert 50.000 Euro Geldbußen. Also das ist der Zustand der Medien, nicht Medienfreiheit, sondern der massiven Zensur und Einschüchterung, nämlich einfach von Sehern, ja, von Zuschauern. Ich spreche gar nicht von Journalisten, was RT anbelangt in Europa, aber mittlerweile strahlt eben seit zwei Tagen RT India offiziell im bevölkerungsreichsten Staat der Welt aus. Ich habe die ersten Interviews, da waren so diese Trailer, die jetzt schon gesendet wurden auf RT, mir angesehen. Brillantes Englisch, brillante Personen, die hier interessante Interviews wirklich so ganz anders führen, als wir es aus dem deutschen Sprachraum kennen. Es zeigt sich nur wieder einmal, in welchem Umfang europäische Offizielle absolut auf verlorenen Posten sind. Es geht die Zeit an ihnen vorüber. Sie merken nicht, wie sich die Welt gedreht hat, ja, dass wenn sie heute als Medium bestehen wollen, ja, sagen wir es auch mal so, dann müssen sie ja auch demografisch erkennen, wo ihre Zuseher, wo ihr Publikum, wo ihre Werbeeinschalter sitzen, ja. Das ist sicherlich nicht in der deutschen oder österreichischen Provinz.
Mhm. Ja, da ist einfach eine gewisse Realitätsferne zu erkennen, was die Ideologie der westlichen Politiker und vor allen Dingen auch der westlichen Medienschaffenden angeht. Und ich kann das bestätigen, über den Besuch von Putin in Indien wurde nur sehr zaghaft berichtet in den deutschsprachigen Medien. Da scheint man einfach nicht mitzubekommen, dass der Wind sich so langsam, aber sehr sicher dreht. Und ja, Frau Kneißl, wir bleiben mal noch bei Wladimir Putin, denn er hat diese Woche einige sehr brisante Aussagen getroffen. Er hat nämlich gesagt, dass Moskau nicht vorhabe, gegen europäische Länder Krieg zu führen. Aber wenn Europa einen Krieg beginne, sei es sofort bereit. Er betonte, dass mit einem solchen Szenario es schnell zu einer Situation kommen könnte, in der wir niemand mehr haben, mit dem wir verhandeln können. Weiterhin merkte er an, dass Europa die Regierung von Donald Trump daran hindere, eine friedliche Lösung des Konflikts in der Ukraine zu erreichen. Brüssel unterbreite Vorschläge für einen Friedensplan, die für Russland inakzeptabel seien. Das betonte er. Er führte aus, in Europa hat man sich die These zu eigen gemacht, Russland eine strategische Niederlage zuzufügen und lebt offenbar bis heute in diesen Illusionen. Sie haben keine Friedensagenda. Sie stehen auf der Seite des Krieges. Er schloss dabei eine Rückkehr Europas zu den Verhandlungen nicht aus, wenn es von der Situation, die sich vor Ort entwickelt, ausgehe. Der Staatschef unterstrich dabei, dass Russlands Vorgehen in der Ukraine von besonderer Sorgfalt und chirurgischer Präzision geprägt sei. Er sagte, in der Ukraine gehen wir chirurgisch vor, sehr sorgfältig. Verstehen Sie, oder, sagte er, es handelt sich nicht um einen Krieg im direkten modernen Sinne des Wortes. Weiterhin hob er hervor, dass wenn Europa plötzlich einen Krieg gegen uns beginnt, dies meiner Meinung nach sehr schnell gehen wird. Das ist nicht die Ukraine. Ja, Frau Kneißl, diese Aussage hat vor allen Dingen auch hier in westlichen und in deutschsprachigen Medien für Empörung und Entsetzen gesorgt. Es wurde dahingehend interpretiert, dass Wladimir Putin Europa und Deutschland ganz offen mit Krieg drohen würde. Wie haben Sie diese Aussage verstanden, Frau Kneißl?
Diese Aussage ist die Reaktion auf eine zuvor erfolgte Aussage in einem Interview Vorsitzenden des NATO-Militärausschusses, des italienischen Generals Dragone. Was hat Dragone in diesem Financial Times Interview, das letzten Sonntag in der Financial Times erschien, gesagt? Nämlich Folgendes. Wir könnten uns vorstellen, ich zitiere jetzt ungefähr, nicht ganz wortwörtlich, angesichts des Bedrohungsbildes Russlands, es geht ja immer wieder um die große Gefahr, die von Russland ausginge, laut gewissen Leuten in der NATO, könnten wir uns vorstellen, einen präventiven Erstschlag gegen Moskau zu tätigen, ja, oder gegen Russland oder gegen russische Städte. Das hat der ehemalige italienische Generalstabschef und jetzt Vorsitzender des Militärausschusses der NATO in einem verschrifteten Interview gesagt. Ich betone das deswegen, weil ein verschriftetes Interview immer gegengelesen werden muss. Das heißt, da wiegt jedes Wort. Es kann Ihnen manches flapsig über die Zunge gehen, wenn Sie in einem spontanen TV-Interview interviewt werden. Aber ein verschriftetes Financial Times Interview wird 10-mal gegengelesen vom Interviewpartner bis zu den Pressesprechern. Und daher wiegt ein solches verschriftetes Interview umso mehr. Das heißt, am Sonntag gab es in der Financial Times diese Aussage. Niemand hat aus EU-Hauptstädten dagegen aufbegehrt und gesagt, ja, das war eine persönliche Aussage dieses Generals. Nein, wer schweigt, stimmt zu. Das heißt, es gibt einen gewissen Konsens unter wichtigen europäischen NATO-Hauptstädten zu erwägen, einen präventiven Erstschlag gegen Russland. Und daraufhin hat Präsident Putin diese Aussage getätigt. Also es gelingt den westlichen Journalisten, vor allem den Europäern, nicht, Dinge im weiteren Kontext zu lesen. Hinzu kam auch noch folgende Entwicklung auf militärischer Ebene. Es gab aus der Südukraine mit NATO-Unterstützung, wahrscheinlich aus Rumänien und immer mit Unterstützung der Briten, wurden türkische und russische Frachtschiffe angegriffen in türkischen Hoheitsgewässern. Die waren unterwegs mit Sonnenblumenöl Richtung Georgien. Das wurde groß gefeiert in den westlichen Medien als sozusagen Schifferl versenken der Shadow Fleet. Nein, das war in türkischen Hoheitsgewässern im Schwarzen Meer. Daraufhin gab es auch schweren Protest, höchstpersönlich von Präsident Erdogan, der immerhin der Chef der zweitwichtigsten NATO-Macht ist. Und wir haben sozusagen diese Kakophonie, diese Geräuschkulisse auf NATO-Ebene, auf die in irgendeiner Weise, würde ich mal sagen, Russland reagieren musste. Man kann das ja nicht so einfach unkommentiert gelten lassen. Okay, die NATO plant einen präventiven Erstschlag. Ja? Das war die Reaktion des Präsidenten. Und auch das, was sozusagen im Großraum Odessa mittlerweile militärisch geschieht, hat ja viel Gewicht, weil Odessa ist, ich würde mal sagen, russischsprachig. Odessa hat eine gewichtige Rolle in der russischen Geschichte gespielt und spielt. Und wenn dieser Großraum Odessa zu dem Ort wird, von wo aus NATO-Geschütze gegen Russland gefahren werden oder gegen türkische Frachtschiffe, dann dreht sich einfach auch militärisch einiges.
Mhm. Ja, es dreht sich generell einiges, Frau Kneißl. Wir haben über einen ganz großen Knall in der Ukraine noch gar nicht gesprochen, denn am vergangenen Freitag, kurz nach der Aufzeichnung unseres Podcasts, verkündete Selenskyj, dass der Leiter des Präsidentenbüros und sein engster Vertrauter Andrei Jermak nach Hausdurchsuchung der Antikorruptionsbehörde zurückgetreten ist. Jermak leitete das Präsidialamt seit Februar 2020 und galt bisher als der zweitmächtigste Mann in der Ukraine. Einige sahen in ihm auch eine Art Gatekeeper, der den Präsidenten bei allen wesentlichen Entscheidungen beriet und gerade in Kriegszeiten für das Funktionieren der Präsidialverantwortung verantwortlich war. Er war auch eine Schlüsselfigur in der Schnittstelle von Außensicherheits- und Innenpolitik. Ja, Frau Kneißl, was bedeutet dieser Rücktritt für die Ukraine und für die Präsidentschaft von Selenskyj, die sogenannte Präsidentschaft?
Ja, er ist ein abgelaufener Präsident und damit auch sein gesamtes Kabinett eigentlich abgelaufen. Jermak ist ein langer alter Freund, Geschäftspartner, kommt nicht aus dem Bereich Staatsdienst, Verwaltung, sondern er war immer eine Art Manager und er war in meinen Augen viel, viel mehr als jetzt nur der Kabinettschef, der Staatschef, Stabschef, war eigentlich in gewisser Weise fast der Staatschef sozusagen, weil Selenskyj ja den lieben langen Tag damit verbringt, Interviews zu geben. Ich weiß nicht, wann er die Zeit dafür findet, auch irgend nur einen Akt zu unterschreiben, ja, oder eine Entscheidung zu treffen. Und das alles machte eben Jermak für ihn. Jermak war auch nicht besonders populär in anderen Hauptstädten, egal ob jetzt Freund oder Feind der Ukraine, weil man einfach sagte, er war so eine Art graue Eminenz, ja, also der viel einflussreichere, der vielleicht auch gewisse Intrigen setzte. Und diese Hausdurchsuchung in privater im Haus von Jermak, das ist natürlich eine Wende. Was manche Kommentatoren, die sich hier besser auskennen, meinen, deren Stimme ich las, ist Folgendes. Das Team Selenskyj, wenn man das so sagen kann, wird allmählich vom Westen fallen gelassen. Weil es war, wenn man so will, eine Art Tabubruch, dass man jetzt wirklich sich näher ansieht, was passiert im Umfeld von Selenskyj. Und sah in einem Telegram-Kanal, ich glaube, das war sogar ein westliches Medium, etwas, was mich etwas amüsiert, weil wir haben es in vielen Podcasts schon besprochen. Ich komme immer wieder auf diese TV-Serie zurück, in der Selenskyj den ukrainischen Präsident spielt. Ja? Und ich habe immer wieder da erwähnt, das Drehbuch sehe ich in der Realität fast wiedergegeben. Und wie endet diese TV-Serie? Mit der Verhaftung von Oligarchen und mit einem verkleideten Selenskyj, der dann sozusagen auch die Flucht antreten muss. Sehen wir ein Drehbuch, das sozusagen wieder um sich greift. Also wenn die gesamte Lage nicht so dramatisch wäre, nicht so ein Blutbad für viele Menschen in der Ukraine, dann wäre es ja sozusagen fast kurios, grotesk, das zu betrachten. Aber wir haben eine Situation, in der das System Selenskyj allmählich bröckelt. Und laut dem Drehbuch zerfällt die Ukraine dann auch in einige Teilstaaten. Also das ist die TV-Serie Diener des Volkes, genauso wie diese Partei sich nennt. Also ich bin immer wieder aufs Neue schockiert, in welchem Gleichklang hier ein Filmdrehbuch mit der Realität vor sich geht.
Ja, das ist wirklich sehr brisant und schon fast absurd, dass eine TV-Serie sich in der politischen Realität erfüllt und dass all das, was dort abgedreht worden ist, in Drehbüchern verfasst worden ist, dann in der tatsächlichen Realität so auch geschieht und umgesetzt wird. Wir werden sehen, wie es am Ende mit der Ukraine ausgeht. Aber wir blicken mal noch auf ein Dokument, Frau Kneißl, das jetzt diese Woche das Weiße Haus veröffentlicht hat und das durchaus brisant ist. Es beschrieb nämlich, dass Europa vor ganz großen Problemen stehe. Dazu zählen unter anderem, so hieß es in dem Dokument, die Zensur der freien Meinungsäußerung und die Unterdrückung der politischen Opposition, abstürzende Geburtenraten sowie der Verlust nationaler Identitäten und des Selbstvertrauens. Als europäisches Problem macht die US-Regierung auch die Einwanderungspolitik aus. Die Europäische Union und ihre Aktivitäten werden als grundsätzliches Problem für den Kontinent beschrieben in diesem Dokument. Weiter heißt es, wir möchten, dass Europa europäisch bleibt. Der Charakter und die Geschichte der einzelnen europäischen Staaten müssten gewahrt und ihr Selbstbewusstsein gestärkt werden. Sollten sich die Trends fortsetzen, werde Europa in 20 Jahren oder weniger nicht mehr wiederzuerkennen sein. Daher sei alles andere als klar, ob Europa weiterhin ein verlässlicher Verbündeter bleiben könne. Die USA wollen demnach den Widerstand gegen den aktuellen Kurs Europas innerhalb der Europäischen Union kultivieren. Unser Ziel sollte es sein, Europa dabei zu helfen, seinen derzeitigen Kurs zu korrigieren. So heißt es weiter in diesem Dokument. Na, Frau Kneißl, ich gebe das mal direkt an Sie ab. Wie sind denn Ihre Gedanken? Wie ist Ihre Einschätzung zu diesen Formulierungen in diesem sehr brisanten Dokument?
Es ist alles gesagt. Die USA machen sich Sorgen um den Zustand Europas zu Recht, weil all die von Ihnen genannten Punkte sind Fakten. Was ein bisschen zum Schmunzeln anregt, ist, es ist nicht das viel zitierte Bedrohungsbild Russland, es sind nicht die russischen Spione und Vasallen und ich weiß nicht was, die russischen Assets. Ich darf hier kurz persönlich werden. Im Jahr 2022 wurde mir offiziell vorgeworfen und deswegen kam ich auf die Sanktionenliste des Europäischen Parlaments. Ich würde die Europäische Union destabilisieren. Ich weiß nicht, was mein genauer Straftatbestand darin ist, aber das wird mir vorgeworfen auf Listen. Wir haben ja keine Gesetze mehr, wir haben nur mehr Listen. Aber 3 Jahre später kann man sagen, seht her, es gibt ein offizielles Dokument, die neue US-Sicherheitsdoktrin, die hier eigentlich eine Destabilisierung der Europäischen Union hintanhalten möchte, indem sie sagt, es müssen andere politische Kräfte in Europa gestärkt werden, wer immer diese sind. Erinnern wir uns, Elon Musk hat vor den deutschen Bundestagswahlen in diesem Jahr die Werbetrommel gerührt für die AfD. Das ist zweifellos Einmischung in den Wahlkampf. Ja. Aber die kommt nicht aus Russland. Ja. Die kommt nicht von irgendwelchen Bloggern, denen man vorwirft, sie würden im russischen Sold stehen. Nein, das sind offizielle Aussagen von der US-Seite. Und es ist die Sicherheitsdoktrin, es ist nicht mal eine außenpolitische Tischrede irgendwo, ja, sondern es ist die neue US-Sicherheitsdoktrin. Und ich bin gespannt, ob es dazu verschriftete Reaktionen aus Berlin, Brüssel, wie auch immer geben wird. Ich glaube, denen bleibt die Spucke weg bei diesen Aussagen.
Mhm. Ja, und wir bleiben mal in Europa, genau genommen beim Europakolleg. Der ist nämlich in der Brüsseler EU-Blase der Goldstandard. Viele EU-Beamte haben an der Elite-Universität in Brügge studiert. Seit Dienstagmorgen steht die Kaderschmiede aber nun im Zentrum eines hausgemachten Skandals. Die belgische Polizei durchsuchte dort mehrere Räume des Europäischen Auswärtigen Dienstes und des Kollegs. Die Italienerin Federica Mogherini, ehemalige EU-Außenbeauftragte und inzwischen Direktorin des Europakollegs, wurde festgenommen. Ebenso der hochrangige EU-Diplomat Stefano Sanino. Bei den Ermittlungen der Europäischen Staatsanwalt geht es um ein Vorgang aus den Jahren 21 und 22, bei dem der EAD eine Ausschreibung für ein 9-monatiges Diplomatenausbildungsprogramm eröffnete. Den Zuschlag dafür bekam das Europakolleg und die Europäische Staatsanwaltschaft, die teilte zu diesem Fall jetzt mit. Es besteht starker Verdacht, dass während des Ausschreibungsverfahrens für das Programm Artikel 169 der Finanzregulierung zum fairen Wettbewerb verletzt wurde und vertrauliche Informationen im Zusammenhang mit der laufenden Beschaffung mit einem der teilnehmenden Kandidaten geteilt wurden. Ebenso soll es dem Vernehmen nach Unstimmigkeiten bei dem Kauf eines Gebäudes in Brügge gegeben haben. In dem Haus werden die Diplomatenanwärter während ihrer Ausbildung untergebracht. Es wurde für rund 3 Millionen Euro gekauft. Was genau bei der Auftragsvergabe abgelaufen ist, das hat die Staatsanwaltschaft noch nicht mitgeteilt. Sie spricht aber von möglichen Straftaten wie Beschaffungsbetrug, Korruption, Interessenskonflikte und Verletzung der beruflichen Geheimhaltung. Ja, Frau Kneißl, wie bewerten Sie diese Vorgänge? Was sind da Ihre Gedanken dazu?
Ja, ich habe dazu einige Gedanken. Ich habe mit Frau Mogherini versucht, zusammenzuarbeiten. Es war nicht leicht mit ihr, weil sie vieles grundsätzlich nicht verstand, was Außenpolitik und Diplomatie bedeutet. Sie hat eigentlich alles ablesen müssen von Gesprächsnotizen, Talking Points, die ihre Mitarbeiter vorgaben. Und Frau Mogherini ist alles andere als eine Koryphäe im Bereich der Diplomatie. Ich würde sagen, der Skandal beginnt damit, dass sie nach Ablauf ihrer Amtszeit als hohe Beauftragte überhaupt zur Rektorin vom Collège d'Europe bestellt wurde. Sie verfügt über keinerlei Erfahrung als Universitätslehrer. Sie hat nie eine Institution dieser Art geleitet. Wie wurde sie hohe Beauftragte? Es ist das Quotenspiel in der Europäischen Kommission. Man brauchte zu dem Zeitpunkt jemanden aus dem Süden, man brauchte jemanden aus dem sozialdemokratischen Lager und man brauchte eine Frau. Diese drei Kriterien erfüllte sie, aber keinerlei intellektuelle oder sonstige Begabungen. Die fehlen ihr grundsätzlich. Also für mich ist Frau Mogherini ein sehr kleiner Fisch in einem viel größeren Korruptionssumpf, der Brüssel ist. Und ich würde sagen, sie war einfach von vornherein völlig unbefähigt, diese Funktion zu übernehmen. Und daher hatte sie auch nicht die Kontrolle über die Gelder. Kurz eine Anmerkung zu dieser Idee eines diplomatischen Dienstes. Es gibt das zaghafte Experiment einer gemeinsamen Außenpolitik. Wir sehen, das versagt zunehmend. Ja, das versagt im Fall Israel, das versagt zunehmend im Bereich Ukraine. Man weiß auch nicht, wie mit den USA umgehen. Also wo ist diese gemeinsame europäische Außen- und Sicherheitspolitik, außer dass man gewisse Zettel und deren Aussagen wiederholt? Was könnte ein diplomatischer Dienst sein? Bislang hat die Kommission auf Empfehlungsschreiben nationale Diplomaten rekrutiert. Die wurden dann zu Vertretern der Europäischen Kommission entweder in anderen EU-Hauptstädten oder gingen beispielsweise auf den afrikanischen Kontinent, Asien. Was machen die dort? Die sind nicht im eigentlichen diplomatischen Bereich tätig, sondern sie verteilen Gelder. An wen verteilen sie Gelder? An Nichtregierungsorganisationen, an universitäre Institute. Und da sprechen wir von sehr hohen Geldern, großen Geldern. Das ist, und man wollte sozusagen jetzt einen eigenen Stab dafür ausbilden in einem 9-Monate-Crashkurs. Aber all diese Leute haben wenig mit Diplomatie zu tun, sondern sie sind Verwalter und sie verteilen Geld, ja, und sie erklären den anderen, wo es lang geht. Das will der Rest der Welt schon immer weniger und eigentlich nicht mehr hören. Was brauchte man für dieses Projekt? Man brauchte eine Institution, die über einen Lehrstab verfügte und eben auch Unterkunft zur Verfügung stellen konnte. Es gab beispielsweise auch Bestrebungen der in Wien ansässigen Diplomatischen Akademie, ich erinnere mich an deren Wünsche, hier mitzuspielen. Von der Diplomatischen Akademie Wien ist nichts anderes mehr übrig geblieben als ein Name. Aber ansonsten verfügt diese Institution weder über befähigtes Lehrpersonal noch über die Räumlichkeiten. Also dort sind mittlerweile zahlende Kunden, über 150, die in ein paar kleine Seminarräume wirklich reingedrückt werden. Also die Diplomatische Akademie konnte das alles gar nicht sozusagen hier in einem engeren Auswahlverfahren mitwirken. Dass der Zuschlag an das Collège d'Europe ging, würde ich sagen, wenn das Ganze mit korrekten Mitteln verfolgt wäre, transparent, ja, mit einer richtigen Ausschreibung, wäre ja eigentlich auch die sinnvollere Entscheidung, weil man ist dann näher dran an Brüssel, man kann sich als Vortragende die ganzen Kommissionsbeamten holen. Aber man machte das eben auf eine sehr unlautere Weise, wie eben in der Anklage festgehalten. Ich würde sagen, das Versagen Mogherinis ist ihre grundsätzliche, sie ist nicht befähigt für derartige Funktionen. Und das erlebte ich, als ich mit ihr versuchte zusammenzuarbeiten. Es gelang mir nicht, weil es fehlt ihr einfach die Kapazität für die Aufgabe, für die sie damals ernannt wurde.
Wahrscheinlich einfach ein Kompetenzmangel, an den wir uns ja mittlerweile auch gewöhnt haben hier, wenn wir uns unsere Politiker ja auch in Deutschland anschauen. Und ja, Frau Kneißl, zum Abschluss unseres heutigen Podcasts möchte ich noch mit Ihnen in die Ukraine blicken, denn das ukrainische Parlament hat am Mittwoch eine Gesetzesänderung verabschiedet, die der russischen Sprache den Schutz gemäß der Europäischen Charta der Regional- und Minderheitensprachen entzieht. In den vergangenen 10 Jahren hat die Ukraine den Gebrauch des Russischen im öffentlichen Leben stetig eingeschränkt und dessen Verwendung in Medien, Bildung, Behörden und im Dienstleistungssektor begrenzt oder auch verboten. Dennoch ist Russisch für viele Ukrainer, insbesondere im Osten des Landes und in den Großstädten, weiterhin die erste und wichtigste Sprache. Die Kulturministerin der Ukraine sagte im Anschluss an die Verabschiedung dieses Gesetzes, wir nehmen dem Russischen den Schutzstatus. Sie merkte außerdem an, dass 264 Abgeordnete für die Maßnahme gestimmt hätten. Sie argumentierte weiterhin, eine frühere ukrainische Übersetzung der Charta habe den Begriff Minderheit falsch interpretiert und ihn als ethnische Zugehörigkeit anstatt als kleine Sprachgemeinschaft verstanden. Sie sagte, wir haben es korrigiert. Die ukrainische Übersetzung entspricht nun dem Originaltext der Charta. Und außerdem fügte sie hinzu, die Entscheidung werde ukrainisch als Staatssprache stärken. Frau Kneißl, wie bewerten Sie abschließend diese Entwicklung in der Ukraine?
Das ist ein ganz wesentliches Kernthema des gesamten Konflikts, der ja, ich würde mal sagen, seit 2003, 2004 an sich seinen Anfang nahm, wenn nicht vielleicht auch schon teilweise zuvor, nämlich mit der Marginalisierung der russischsprachigen Bevölkerung. Und Ich will jetzt nicht spitzfinderisch diskutieren, inwieweit sich hier sozusagen Sprachgrenzen mit politischen Grenzen oder wie auch immer überschneiden sollten. Das ist ein anderes großes altes europäisches Thema, aber wenn man sich eine Sprachenkarte ansieht, dann sieht man auch, dass das, was Südukraine ist, ich komme nochmals auf Odessa zurück, Moldawien und natürlich auch Kiew in weiten Teilen russischsprachig. Ja? Und das, der Krieg, der tobt, ja, ist ein Bürgerkrieg. Es geht um Bruder. Man kann schon sagen, ein Brudervolk. Ich weiß, dass dieser Begriff ideologisch besetzt ist. Aber es sind hier Verwandte, die miteinander in einem blutigen Konflikt stehen. Und die Sorge der ukrainischen Seite ja auch vor der ukrainischen Sprache, vor den orthodoxen Gläubigen, der äußert sich dann in derartigen Gesetzen, in denen man eben Kirchen verbietet, Priester ausweist oder verhaften lässt oder eben die Sprache, die Verwendung der russischen Sprache geradezu untersagt. Und da kommt es zu sehr vielen brutalen Einzelfällen, wie mit Kindern umgegangen wird, die vielleicht im Schulhof Russisch sprechen oder russische Musik hören. Das ist auch ein Straftatbestand. Erinnert mich übrigens an die Situation der Kurden in der Türkei in den 1980er Jahren, als damals die gesamte Weltgemeinschaft gegen die Türkei heftig protestierte und sagte, die Kurden müssen Kurdisch sprechen dürfen und kurdische Kultur bringen dürfen. Aber das, was heute die Ukraine und nicht nur die Ukraine macht, denken wir an ein Land wie Lettland, Litauen. Überall dort werden mittlerweile Menschen ausgewiesen, die nicht den lettischen oder litauischen oder estnischen Sprachtest bestehen. Wir sprechen ja von einer Volksgruppe, die über 30-40% beträgt, in Lettland vielleicht sogar 50%. Ich habe im Nachbardorf eine Dame getroffen, die 70 Jahre alt ist, die aus Riga stammt. Sie wurde ausgewiesen wegen Nichtbestehen des Sprachtestes und die nun versucht, mit 70 und einem kranken Ehemann ein neues Leben auch in einem Dorf zu beginnen. Und das ist mit 70 noch viel schwieriger als mit 60. Ja? Also das ist die Menschenrechtssituation heute in der Europäischen Union.
Ja, Menschenrechte scheinen nicht mehr viel wert zu sein. Frau Kneißl, mit dieser finalen Einschätzung bedanke ich mich vielmals bei Ihnen für Ihre Zeit, dass Sie hier noch dieses Zeitfenster gefunden haben, jetzt hier in obwohl Sie jetzt in St. Petersburg gerade für einen Vortrag eigentlich sind. Haben Sie vielen Dank für Ihre Zeit, für die wie immer sehr spannenden Ausführungen. Ich freue mich, wenn wir uns dann nächste Woche wieder zusammenfinden. Dann wahrscheinlich wieder aus dem kleinen russischen Dorf, vermute ich. Aber
nein, da bin ich in Moskau.
Nächste Woche. Da sind Sie in Moskau.
Gut. Moskau. Aber wir machen am besten den Podcast am Samstag. Da bin ich dann hoffentlich wieder zu Hause. Aber Donnerstag, Freitag in Moskau. Aber ich bin sehr, sehr froh. Auch danke für Ihre Flexibilität, lieber Flavio, weil wir haben das kurzfristig nochmals nach hinten verschoben. Und ich hoffe, die Akustik funktioniert gut. Und Ihnen und Ihrer Familie einen erholsamen Sonntag, einen guten zweiten Advent.
Ja, das wünsche ich Ihnen auch, liebe Frau Kneißl. Und auch Ihnen wünsche ich das, liebe Zuhörer. Vielen Dank, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Genießen Sie die schöne Vorweihnachtszeit. Ich hoffe, Sie haben einen schönen zweiten Advent. Und ja, jetzt wünsche ich Ihnen alles Gute und bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.